In der heutigen Lehrstunde soll es um ein sehr, sehr wichtiges Thema gehen, um das Thema Vergebung. Wir hatten letzten Sonntag schon mal herausgestellt, es ist ein Kennzeichen eines Christen, die Vergebungsbereitschaft, und haben uns da Matthäus 18 angeschaut. Und heute wollen wir ein bisschen umfassender einfach das Thema an sich behandeln, und zwar vor allem das Vergeben von Mensch zu Mensch. Also was es bedeutet, dass wir als Christen vergeben sollten denen, die an uns schuldig geworden sind. Wir kennen alle aus dem sogenannten Vater Unser, dass es heißt: Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Hier ist ein Vergleich. Und diesen Vergleich, den ziehen auch die Apostel. Ich lese mal zwei Stellen von Apostel Paulus. Einmal in Epheser 4, Vers 31 und 32. Hier heißt es: Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wir sehen hier, es ist die gleiche Gegenüberstellung, die Paulus hier macht, wie auch Jesus im Vater Unser. Und den Kolossern schreibt er in Kolosser 3, Vers 12: Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Nun, das ist die Aufforderung von Apostel Paulus und das Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen: Vergebung. Ich las kürzlich einen englischen Philosophen, der sagte: Irren ist menschlich, aber vergeben ist göttlich. Und so wollen wir uns einmal mit dieser göttlichen Sache beschäftigen, der Vergebung. Nun, Vergebung bedeutet vom Wort her, gerade im Neuen Testament gibt es zwei Hauptwörter, die für vergeben verwendet werden. Das eine heißt so viel wie wegschicken oder verlassen. Tatsächlich etwas, was man weggibt, wenn man so will. Und ein anderes Wort, welches auch Paulus häufig gebraucht, bedeutet so viel wie etwas schenken, einen Gefallen tun oder Gnade erweisen. Vergeben, ein Wort und ein Thema, das sich durch die ganze Bibel hindurchzieht und tatsächlich ein sehr, sehr gewichtiges Thema ist. Nun, wir müssen eine Unterscheidung treffen. Wir haben hier gesehen, sowohl im Vater Unser als auch in diesen beiden Versen von Paulus an die Gemeinden, hier gibt es einen Vergleich. So wie Christus uns vergeben hat, so sollen auch wir vergeben. Und hier müssen wir natürlich schauen, dass wir diesen Vergleich nicht missverstehen. Es gibt einen Unterschied zwischen der Vergebung Gottes, der Vergebung in Christus und der Vergebung, die wir als Menschen einem anderen Menschen gegenüber geben können. Ja, in Markus 2, da denken die Pharisäer, als Jesus einem die Sünden vergibt: Wer kann Sünden vergeben außer Gott? Und Jesus geht darauf ein und er erklärt durch sein Wunder, dass ihm Vollmacht gegeben ist, Sünden zu vergeben auf Erden. Und die Leute freuen sich darüber. Aber es ist keine falsche Aussage, dass allein Gott Sünden vergeben kann. Jesus zeigt nur, dass er Gott ist, indem er die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Das heißt, Sünden im absoluten Sinne vergeben kann nur Gott. Es ist kein Mensch kann Sünden forttragen, sondern wie Johannes der Täufer sagt: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt hinfortträgt. Es ist nicht einfach eine Sache, die jeder dem Nächsten tun kann: Ach ja, ich vergib dir deine Sünde und jetzt wird sie in Ewigkeit nicht mehr gedacht. Das ist ein Missverständnis der römisch-katholischen Kirche. Die behaupten, sie lehren, dass bestimmte Priester die Vollmacht zur Absolution haben. Das heißt, sie dürfen sozusagen im Namen Gottes Sünden erlassen, wenn es bei ihnen gebeichtet wurde und dergleichen. Nun, es gibt Stellen, muss man zugeben, die klingen beim ersten Lesen erst einmal so, als würde Jesus den Aposteln so eine Art Vollmacht zur Vergebung geben. Aber die beste Auslegung ist, dass es nicht um die Vollmacht selbstgewirkter Absolution geht, sondern um die Vollmacht der Verkündigung des Evangeliums. Was die Apostel und auch was wir tun können, ist, dass wir verkünden können, glaube an den Herrn Jesus und deine Sünden sind dir vergeben. Ja? Aber nicht, dass wir selber beurteilen können, wir können nicht in die Herzen schauen. Wir haben nicht die Möglichkeit, hier eine Aufgabe zu erledigen, die allein Gott tun kann. Oder Gott hier vorgreifen können. Es ist die gute Botschaft von der Vergebung in Christus, die wir verkünden sollen. Und in diesem Sinne ist es eine Vollmacht der Vergebung, aber nicht eine Absolution. Nun, dennoch wird hier beschrieben, genauso wie uns Sünden vergeben wurde, so sollen wir bereit sein, denen anderen Menschen Sünden zu vergeben. Was bedeutet das? Nun, es bedeutet solchen Menschen, die an uns schuldig geworden sind. Wir können nicht Sünden im Allgemeinen oder im Absoluten vergeben. Wir können keine Sünden vergeben, die Menschen Gott gegenüber getan haben. Aber da, wo wir betroffen sind, da, wo uns Unrecht getan wurde, da sind wir aufgefordert, nun dieses Unrecht dem anderen zu vergeben. Wir können das vielleicht, wir nennen uns die 10 Gebote, sie sind aufgeteilt in 2 Bereiche, Sünden gegenüber Gott und Sünden gegenüber Menschen. Und obwohl jede Sünde auch eine Sünde gegen Gott ist, so ist es doch Ehebruch und Lüge und Diebstahl und so weiter. Hier sind Menschen direkt betroffen als Opfer. Und wir haben schon gesehen, auch in Matthäus 18, in diesem Gleichnis, das Jesus gibt, dass er auch einen massiven Unterschied zwischen diesen beiden Begebenheiten sieht. Da, wo Gott einem Menschen vergibt und da, wo ein Mensch einen Knecht einem Mitknecht vergibt. Es sind ganz andere Summen, die hier genannt werden. Wer sich erinnert, letztes Mal haben wir eine kleine Mathematikübung gemacht und gemerkt, also die Summe, die dem König geschuldet wurde, die ist unbezahlbar. Und die Summe, die dem Mitknecht schuldig war, ist doch zwar eine große Summe, aber eine bezahlbare Summe. Hier geht es wirklich um einen substanziellen Unterschied. Und auch natürlich das Verhältnis ist ein ganz anderes. Hier der König, der einem Knecht vergibt. Und unter Menschen ist man sozusagen unter Mitknechten. Ja, gleiche Ebene. Es gibt also einen Unterschied. Und dennoch gebraucht die Bibel, das Wort Gottes hier, diesen Vergleich. Nämlich, dass da, wo wir Vergebung erfahren haben, in vollkommenen Sinne von Christus für unsere Sünden, da soll es sich ausleben, da soll es sich zeigen, da soll es sich beweisen, in einer Vergebungsbereitschaft, in einer Fähigkeit, in einem Wunsch und einem Willen und einem Entschluss, dem Nächsten zu vergeben, der an uns schuldig geworden ist. Aber dieses Thema ist oftmals sehr, sehr missverständlich, beziehungsweise führt zu vielen Konflikten, auch unter Christen. Und deswegen wollen wir als nächstes einmal schauen, was Vergebung anderer nicht bedeutet. Was man missverstehen kann, aber was Vergebung hier auch im biblischen Sinne von einem Menschen zum anderen, was es nicht bedeutet. Nun, zum einen, vergeben bedeutet nicht vergessen. Ist vielleicht eine bekannte Redewendung, ja, es ist vergeben und vergessen. Und das hört sich erstmal gut an. Aber vergeben bedeutet nicht automatisch vergessen. Es ist nicht gleichzusetzen. Auch Gott vergisst nicht in dem Sinne, dass er sich plötzlich gar nicht mehr erinnern kann. Sondern es heißt zum Beispiel in Jeremia 31, Vers 34, ich werde eurer Schuld nicht mehr gedenken. Und das ist ein Unterschied. Das kann man vielleicht denken, vielleicht hat Gott es dann vergessen, er löscht es irgendwie aus seiner Erinnerung, aber Gott ist allwissend. Es gibt nichts, was er aus seiner Erinnerung löscht. Wenn Gott hier in solch einer Form spricht, dann bedeutet es nicht, dass er sich gar nicht mehr daran erinnern kann und jedes Mal irgendwie das wieder auf Null gesetzt ist, sondern dass er diese Schuld nicht wieder hervorbringt. Er wird nicht wieder daran gedenken zu unserem Bösen oder zu unserem Schaden. Und es gibt einige, die haben tatsächlich große Not damit, weil sie merken, ich kann das nicht vergessen. Habe ich es jetzt vielleicht nicht richtig vergeben? Aber es ist wie so eine Art psychologische Übung. Je mehr Kraft man darauf aufwendet, etwas vergessen zu wollen, desto mehr speichert es sich ab im Gedächtnis. Ja? Also wenn ich mir vorstelle, ich will jetzt das vergessen, das ist schwierig. Es ist nicht unbedingt möglich. Aber es kann emotional belasten. Wenn ich denke, nein, ich habe erst vergeben, wenn ich es vergessen habe. Wenn ich gar nicht mehr dran denke, wenn das völlig aus meinem Gedächtnis herausgelöscht ist. Und dann begegne ich einer Person, die hat mich schon einmal betrogen. Die hat so ihr Wort gebrochen und mir großen Schaden bereitet. Und ich hatte es geschafft, überhaupt nicht mehr darüber nachzudenken und so weiter, habe mein Leben weitergeführt. Plötzlich sehe ich die Person wieder und sie macht das Gleiche mit einer anderen Person und all dieser Schmerz kommt wieder auf und ich denke, habe ich vielleicht doch nicht vergessen? Habe ich vielleicht doch nicht wirklich vergeben? Aber es meint nicht vergessen. Vergeben ist nicht gleich vergessen. Und das ist wichtig, das auseinanderzuhalten. Ja, manchmal vergisst man natürlich auch Sachen, und denkt, man hat sie deswegen vergeben. Auch andersrum ist es nicht richtig. Aber wir müssen hier eine Unterscheidung machen. Außerdem, vergeben bedeutet nicht Schmerzfreiheit. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Wenn ich jemanden vergebe, all das Unrecht, all die Kränkung, all den Schmerz, den er mir zubereitet hat, dann ist es nicht so, dass das fühlt sich automatisch, ich habe es gerade ausgesprochen, schon merke ich, ich fühle mich so befreit und wieder so fröhlich und wieder so leicht und alles ist vergangen. Wie gut, die ganze Last ist abgetragen. So ist es nicht. Und es gibt manche Seelsorger, die einen so zur Vergebung leiten wollen. Sobald du es ausgesprochen hast, wirst du dich so viel besser fühlen. Und die Realität ist, es ist nicht immer so. Vergeben bedeutet nicht, dass automatisch all der Schmerz vergangen ist. Nein, es tut oft weh, da wo Unrecht getan wird, wo uns geschadet wurde, da wo wir Hass und Lieblosigkeit oder Betrug ausgesetzt waren. Ja, es tut weh und es kostet uns etwas. Stellt euch vor, da ist eine Frau, die mitbekommt, dass ihr Ehemann untreu ist und Ehebruch begangen hat. Hat eine Affäre gehabt mit seiner Sekretärin. Und er bekennt seine Schuld und er bittet um Vergebung und er sagt, ich werde es wirklich nicht wieder tun, du bist mir so kostbar und ich will unsere Ehe retten. Und sie sagt, okay, ich möchte dir vergeben, ja, ich vergebe dir diese Schuld. Aber der Schmerz wird länger dauern als dieser Ausspruch. Und es kann sein, dass eine Form von Schmerz den Rest der Ehe anhält. Jedes Mal, wenn sie sieht, dass er wieder mit einer Frau auch nur spricht und so unverbindlich es auch sein mag, dass der Schmerz wieder aufkommt, zumindest in einem gewissen Maß. Und wir müssten verstehen, vergeben bedeutet nicht Schmerzfreiheit. Es kann kommen, dass mit dem Vergeben auch ein Prozess der Schmerzlinderung einhergeht. Oder dass dieser Schmerz tatsächlich geht. Aber es ist nicht automatisch. Und es ist nicht sozusagen der Indikator dafür, ich habe erst richtig vergeben, wenn ich keinen Schmerz mehr fühle. Das wäre eine Täuschung. Und auch hier, wie gesagt, es gibt hier auch falsche Ratgeber, die eine Illusion aufbauen und sagen, du wirst dich so viel besser fühlen, sobald du vergeben hast. Aber das ist nicht die richtige Motivation. Außerdem, vergeben bedeutet nicht entschuldigen. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch. Worum es mir geht, ist, vergeben bedeutet nicht eine Verharmlosung oder eine Verkleinerung der Sünde. Wenn ich jemanden vergebe, dann bedeutet das nicht, ich tue so, als ob es keine große Sache wäre. Als ob da eigentlich mit dieser Sünde gar keine große Schuld dran hängt. Deswegen dieses Entschuldigen. Vergeben heißt nicht, ich rede das einfach klein und kann das einfach wegerklären. Es ist nicht einfach so, dass ich sage, ach, das war ein Missverständnis. Jetzt verstehe ich erst, wie du es gemeint hast. Okay, war vielleicht irgendwie ein bisschen ungünstig ausgedrückt. Hättest ein bisschen besser das formulieren können. Aber jetzt verstehe ich, wie du es meinst. Und komm, das ist keine große Sache. Ich vergebe es dir. Vergeben bedeutet nicht entschuldigen. Sondern Vergebung hat mit Schuld zu tun. Vergebung ist der Umgang mit Schuld. Und nicht das Wegerklären von Schuld. Und es bedeutet noch nicht einmal zwangsläufig, dass man sich keine Gerechtigkeit wünscht. Dass man nicht irgendwie wünscht, dass diese Situation, diese Sünde, die aufgekommen ist, diese Schuld, die nun da ist, dass es in irgendeiner Form auch noch auf einer anderen Ebene bereinigt wird. Dass etwas zurückgezahlt wird. Oder dass hier irgendwo eine Gerechtigkeit hergestellt wird. Vergeben heißt nicht automatisch, dass man sich wünscht, dass auch Gott sich nicht mehr um die Sache kümmert. Dass er nicht irgendwie auf diese Schuld oder auf diese Sünde reagiert. Und darum darf es auch kein Grund sein zu sagen, ich will nicht vergeben, aus der Sorge heraus, ich könnte damit die Sünde tolerieren. Oder vielleicht sogar noch dazu verleiten, dass jemand umso mehr sündigt, weil er denkt, ach ja, der vergibt das ja sowieso, dann ist es ja nicht so schlimm. Ja, es gibt manche, die schrecken davor zurück und sagen, nee, ich vergebe lieber nicht, nachher macht er das nochmal. Oder nachher denkt er, das ist nicht so eine große Sache. Nun, vergeben bedeutet nicht entschuldigen. Sondern Vergebung ist ein bewusster Umgang mit Schuld. Aber die Schuld wird gesehen. Und die Schuld wird auch genannt. Und wie derjenige Mensch dann damit umgeht, dass ich ihm vergebe, ob er es gebraucht, um noch mehr zu sündigen oder nicht, das ist eine Sache zwischen Gott und ihm. Ja, es darf nicht uns da in eine falsche Richtung führen. Ein weiteres: Vergeben bedeutet nicht Vertrauen. Vergebung kann sehr schnell geschehen. Ich sage dir willentlich und bewusst, ich vergebe dir deine Sünde. Ich vergebe dir deine Schuld mir gegenüber. Aber Vertrauen, Zuversicht und Freude an einer Gemeinschaft, es muss aufgebaut werden. Es muss sich verdient werden. Und es ist ein Trugschluss, ja, eine falsche Vorstellung zu sagen, wieso, du hast mir doch vergeben, wieso vertraust du mir denn nicht mehr? Wieso ist nicht einfach alles so wie vorher? Nun, das ist ein Fehler. Stellt euch vor, es kommt ein Alkoholiker, der viele Jahre lang im Suff war, der seine Familie schlecht behandelt hat, in Armut gezogen hat und so weiter. Aber er kommt zum Glauben. Er kommt zur Gemeinde. Und den Tag, an dem er seine Sünden bekennt, weil er das Evangelium gehört hat und Christus vertraut, ist ihm vergeben. Aber das bedeutet nicht, dass wir ihn gleich zum Diakon oder zum Ältesten einsetzen, weil wir denken, ach ja, jetzt ist er ja gläubig. Nein, Vertrauen muss sich bewähren. Und so ähnlich ist es auch, wenn wir jemanden vergeben. Je nachdem, wie groß die Sünde war, kann es bedeuten, dass sich Vertrauen erst einmal wieder neu aufbauen muss. Ich kann zu jemandem sagen, ich vergebe dir deine Schuld, aber ich kann dir noch nicht vertrauen. Vergeben heißt nicht, dass man naiv und schutzlos immer wieder neuen Verletzungen sich aussetzen muss. Ja, ja, ich vergebe dir. Und plötzlich geht man sozusagen, behandelt man den so, als wäre da überhaupt kein Hang zur Sünde, als wäre nie etwas vorgefallen. Man geht ganz unbescholten in die Situation hinein und wird jedes Mal wieder auf die gleiche Weise betrogen. Jedes Mal gebe ich dem, der mich bestohlen hat, wieder Geld, einfach weil ich denke, ich habe ihm mir vergeben. Also darf ich das nicht wieder hervorbringen? Nun, das ist etwas anderes. Eine Sünde hervorzubringen, die eine Beziehung zerstört oder ein Vertrauen, das sich aufbauen muss. Und ja, es bedeutet auch, dass mit diesem Vertrauen, mit dem Vergeben nicht automatisch die Versöhnung einhergeht. Ja, dass hier wieder alles wiederhergestellt ist, alles wieder automatisch vollzogen ist in der Beziehung. Vergeben bedeutet nicht Vertrauen. Und zur Versöhnung gehört auch ein Stück weit ein Vertrauen. Und ein letztes, was Vergebung nicht bedeutet: Vergeben bedeutet nicht Folgenlosigkeit. Vergeben bedeutet nicht, dass eine Sünde keine Folgen mehr hat, keine Konsequenzen mehr hat. Wir sehen das in der Bibel. David, er hat gesündigt, hat Ehebruch betrieben mit Bathseba, hat dafür gesorgt, dass ihr Ehemann umgebracht wird. Und wir lesen diesen wunderbaren Bußpsalm im Psalm 51 und wir wissen, ja, Gott hat ihm vergeben. Und dennoch hatte seine Sünde Folgen in seiner ganzen Familie. Und das sehen wir bei Aaron, bei Mose, ja, bei dem ganzen Volk Israel. Wie sie gesündigt haben und Mose fleht, vergib doch. Und er hat vergeben und dennoch mussten sie 40 Jahre in der Wüste umherwandern. Sünde hat Konsequenzen. Und vergeben bedeutet nicht, dass alle Konsequenzen automatisch ausbleiben. Stell dich vor, da ist ein Mörder, der einen Familienangehörigen ermordet. Und du kommst im Gerichtssaal zu ihm und sagst, ich vergebe dir. Ich vergebe dir das große Unrecht, das du mir angetan hast. Aber das bedeutet nicht, dass man sagt, okay, Richter, Sie können ihn freilassen. Ja? Nein, er muss trotzdem ins Gefängnis. Schon auch aus Sicherheit für andere mögliche Betroffene. Sünde hat Konsequenzen. Und Vergebung bedeutet nicht, dass es eine Folgenlosigkeit bedeutet. Und eben auch nicht im geringeren Maße, dass man sagt, du hast mir vergeben, wieso diskutieren wir eigentlich noch? Wieso müssen wir das überhaupt noch ansprechen? Ja, eine Freundschaft, die zu Bruch gegangen ist aufgrund von, oder die gefährdet ist aufgrund von einem Vertrauensbruch, von einem Betrug oder einer Übervorteilung. Und ja, es kommt zu diesem Punkt der Vergebung, aber jetzt will der dem geschadet wurde, trotzdem noch darüber sprechen und sagen, wie können wir Vorkehrungen treffen, dass so etwas nicht wiederkommt. Und der Freund reagiert ganz ungehalten und sagt, ach, du hast mir doch vergeben. Wieso müssen wir überhaupt noch darüber sprechen? Nun, Sünde hat Konsequenzen. Und es kann auch in diesem Positiven, nicht unbedingt nur zur Strafe, sondern auch zur Vorkehrung, wie können wir helfen, dass das nicht mehr vorkommt? Wie können wir einander beistehen, dass so etwas nicht wieder unsere Freundschaft gefährdet? Folgen anzugehen, Konsequenzen zu ziehen, Maßnahmen zu treffen. Vergeben bedeutet nicht Folgenlosigkeit. Was bedeutet es denn, zu vergeben? Nun mal im positiven Sinne, wenn wir schon uns beschäftigt haben, was es nicht ist. Was können wir denn positiv darüber aussagen? Was ist denn vergeben? Zum einen, vergeben bedeutet, Schmerz zu ertragen. Wir haben schon gesagt, vergeben bedeutet nicht Schmerzfreiheit, aber im positiven bedeutet es, Schmerz zu ertragen. Es kostet zu vergeben. Und es ist ein willentlicher Entschluss, etwas von dem Schmerz und von dem Leid, den Konsequenzen zu tragen, die dich durch die Schuld anderer getroffen haben. Nun, in einer gewissen Weise muss jeder, ob er nun vergibt oder nicht, mit so manchen Schmerz leben. Es gibt Schuld, es gibt Sünde, es gibt Vorkommnisse, die lassen sich nicht einfach zurückdrehen. Und darum ist der Schmerz so oder so da. Aber vergeben bedeutet dieser bewusste Entschluss, ich werde das ertragen. Und alle Bitterkeit und all den Hass, der so leicht mein Herz in dieser Situation einnimmt, nicht zulassen, dass er mein Herz füllt. Ich werde diesen Schmerz ertragen, aber nicht die Bitterkeit und den Hass. Und darum ist es auch wichtig, dass man nicht sofort auf Vergebung drängt. Ich habe doch um Vergebung gebeten, jetzt musst du mir die Vergebung zusagen. Nun ja, es soll eine Vergebungsbereitschaft sein. Aber weil hier Kränkung mit dabei ist, können wir nicht einfach es drängen oder in dieser Form erzwingen, sondern es ist manchmal ein gewisser Prozess, ein Kampf mit den eigenen Gefühlen, ein Kampf gegen die eigene Bitterkeit, ein Kampf gegen den eigenen Hass, ein Kampf gegen all diese Gefühle, die aufkommen, bis man zu diesem Entschluss kommen kann, der nicht auf Gefühlen gründet, sondern auf dem Wort Gottes und auf der Wahrheit zu sagen, ich möchte dir vergeben, ja, ich vergebe dir. Aber ich muss weiter kämpfen gegen meine Gefühle, gegen meine Schmerzen. Ich muss das ertragen, aber ich entschließe mich, es zu ertragen und nicht dem Hass und der Bitterkeit Raum zu geben. Vergeben bedeutet, Schmerz zu ertragen und einen Kampf anzugehen gegen Selbstmitleid und Verzweiflung. Und das bedeutet es häufig, Schmerzen zu ertragen. Es scheint dieser schnelle Ausweg zu gehen, man versinkt in Selbstmitleid oder in völliger Verzweiflung. Aber zu vergeben bedeutet, nein, ich nehme diesen Kampf auf. Und ich kämpfe gegen all die Sünde, die das in meinem Herzen hervorbringen will. Und ich entschließe mich, den Schmerz zu ertragen, um der Vergebung willen. Außerdem, zweitens, Vergebung bedeutet, der Rache wehren. Ich entschließe mich, mich nicht selbst zu rächen für das, was mir angetan wurde. Ich entschließe mich, nicht auf eine Strafe oder einen Schaden des anderen, den selbst zu bewirken. In Römer 12, Vers 17 heißt es, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Und dann Vers 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn er steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn Christen aufgefordert sind zu vergeben, bedeutet es, dass sie darauf verzichten, sich selbst zu rächen. Dass sie auf Selbstjustiz verzichten. Und das ist das Erste, was in unseren Herzen aufkommt. So wie du mir, werde ich dir machen. Aber vergeben heißt, nein, ich verzichte darauf, diesen Kreislauf anzugehen. Ich wehre dem. 1. Petrus 3, Vers 9. Und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Er hat mich beschimpft, ich werde ihn beschimpfen. Er hat gegen mich gelästert, oh, ich werde es ihm heimzahlen und ich werde mal etwas über ihn verbreiten. Er hat mir ein Unrecht getan, oh, ich habe auch eine Gelegenheit, ihm ein Unrecht zu tun. Vergeben bedeutet, dieser teuflische Kreislauf wird durchbrochen. Sagen nein. Es ist so einfach, diese Bitterkeit weiterzugeben, umzumünzen in Kraft zur Sünde. Aber ich entschließe mich zu ertragen, den Schmerz für mich selbst zu ertragen, damit ich diesen Kreislauf durchbrechen kann und ich werde mich nicht rächen. 1. Thessalonicher 5, Vers 15, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Und hier geht es darum, dass wir nicht mehr gedenken, dass wir der Sünde nicht mehr gedenken. Das heißt, wir werden es nicht wieder hervorbringen gegen jemanden. Weder vor Gott, noch vor den Menschen, noch im eigenen Herzen. Dass wir diese Sünde immer wieder hervorbringen, um diese Rachegedanken zu schüren oder um die Rache von jemand anderem zu fordern. Es kann ein, wenn ich immer wieder eine Sünde hervorbringe, die ich eigentlich vergeben habe, das kann eine Form der Genugtuung sein. Oh, damit kann ich jemand anderen richtig kränken. Ja, ich habe dir vergeben, aber weißt du noch, was du getan hast? Erinnerst du dich noch? Es kann eine Form der Demütigung sein, dass einem immer wieder etwas nachgetragen wird. Ja, es kann eine Form der Manipulation sein. Ich habe dir das vergeben, aber dafür musst du nun auch. Das, jetzt bist du verpflichtet, auch das für mich zu tun, weil ich dir doch vergeben habe. Vergeben bedeutet der Rache wehren. Der Rache in all den unterschiedlichen Formen, ob nun körperlich oder seelisch, dass man schaut, ich wehre der Rache. Ich fordere hier nicht das Recht, mich selbst rächen zu können, ihn zu bestrafen zu können, ihm einen Schaden verursachen zu können. Sondern drittens, vergeben bedeutet, Gutes zu suchen. In Lukas 6, Vers 28 heißt es, segnet, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Und hier geht es nicht darum, dass man um einen Fluch beten soll. Hier geht es darum, dass man ihnen Gutes wünschen soll. Segen wünschen soll. Vergeben bedeutet, Gutes zu suchen. Bei all dem Schmerz und bei all der Schuld und bei all dem Unrecht, das geschehen ist, aber ich wünsche mir, dass in irgendeiner Form diese Sache zum Guten ausschlägt. Und dass diese Person Segen erfährt durch die Erkenntnis Gottes. Und sogar auch das Gute zwischenmenschlich zu suchen. In Römer 12, Vers 18 heißt es, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Wir haben gesagt, vergeben bedeutet nicht, dass automatisch alles wiederhergestellt ist, völliges Vertrauen wieder da ist und so weiter und so fort. Es bedeutet nicht automatisch, hier ist alles wieder wie vorher. Aber vergeben bedeutet, ich wünsche mir das, dass Frieden hergestellt werden kann. Von meiner Seite, so viel an mir liegt, werde ich nicht einfach überall Hindernisse und Wälle davor stellen und sagen, nee, du kannst tun, was du willst und wenn du sonst wie viel aufbringen würdest, bei mir stößt du nur auf geschlossene Türen. Nein, so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Vergeben bedeutet, ich bin bereit, dafür zu arbeiten, dass Vertrauen und eine Versöhnung und eine friedliche Beziehung hergestellt werden kann. Nicht naiv, nicht völlig sozusagen unter jeder Voraussetzung, unter allen Kosten, aber doch, so viel an uns liegt. Und da, wo wir merken, der andere, er arbeitet auch dafür, soll es an uns nicht scheitern. Ja, die Bibel ermahnt uns sogar, wenn wir vergeben, sollen wir uns nicht freuen am Schaden der anderen. Auch diese Form der Rache, die einfach nur in den Gedanken stattfindet. Vielleicht ist das hier ein Unglück, das er verdient hat, weil er mir das Unrecht angetan hat. Ich habe ihm vergeben, aber ich freue mich jetzt schon zu sehen, wie er mal so richtig unterliegt. In Sprüche 24, Vers 17, da heißt es, wenn dein Feind fällt, freue dich nicht. Und wenn er stürzt, jauchze dein Herz nicht. Wir sehen hier, Vergebung geht tiefer, als man vielleicht denkt. Ja, wir sollen uns nicht an dem Schaden anderer freuen, sondern Gutes suchen. Und auch nicht auch das Gute in dem Menschen suchen. Wir sollen nicht automatisch von dem schlechtesten aller Motive ausgehen. Und von der schlechtesten Herzenshaltung, die nur möglich ist. Und jedes einzelne Wort, was nur irgendwie ein bisschen komisch klingt, sofort zu sehen als eine Beleidigung und als ein Ausdruck erneuten Hasses. Nein, das Gute zu suchen auch in dem anderen. Ja, vom Besten auszugehen, wenn möglich. In Liebe das Beste zu suchen und das Beste zu glauben. Liebe, vergeben bedeutet, Gutes zu suchen. Und damit eben auch das Gute an Gemeinschaft zu suchen, natürlich und geistlich, wenn irgendwie möglich. Viertens, vergeben bedeutet, Gutes zu tun. Also nicht nur das Gute zu wünschen, das Gute zu suchen, sondern auch selbst Gutes zu tun. Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 44, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das heißt, Gutes tun. Und das wird sogar ganz praktisch in Römer 12, Vers 20. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Und wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Nun, warum ist jemand mein Feind? Ja, weil er mir Unrecht getan hat. Weil er sich an mir versündigt hat. Weil er in einer sündigen Art und Weise, in einer unrechten Art und Weise mir gegenübergetreten ist. Darum ist er mein Feind. Und wie sollen wir mit Feinden umgehen? Sie lieben. Und das hier ist nicht emotional gemeint, dass man irgendwie romantisch von ihnen träumt. Das heißt, ihnen Gutes zu tun. Paulus sagt, wenn sie hungern, gebt ihm zu essen. Wenn sie Hilfe benötigen, seid bereit, ihnen Gutes zu tun. Vergeben bedeutet Gutes tun. In 2. Mose 23, Vers 4 lesen wir sogar, wenn du das Rind deines Feindes oder seinen Esel umherirren antriffst. Könnt ihr euch die Situation vorstellen? Ja, die hatten da vielleicht jeder Stämme so sein eigenes Brandmal und dann denkt, oh, guck mal, der Esel von Herrn Müller, das ist aber gut, dem habe ich noch was heimzuzahlen. Nun, ich konnte ja nichts dafür, der ist einfach zu mir gelaufen. Es heißt hier, wenn du das Rind deines Feindes oder seinen Esel umherirrend antriffst, sollst du ihm auf jeden Fall zurückbringen. Gutes tun. Vergeben heißt Gutes tun. Und vergeben bedeutet als fünftes, Gottes Hilfe zu erfahren. Es ist etwas Übernatürliches. In Matthäus 18 heißt es, wir sollen von Herzen vergeben. Von Herzen vergeben. Nicht nur mit den Worten, nicht nur mit äußeren Taten, von Herzen vergeben. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich mit so einem sündigen und betrügerischen Herzen, wie wir es haben? Vergeben bedeutet, Gottes Hilfe zu erfahren. Diese entschlossene Ausrichtung des Herzens, auch der Gedanken und dieser Entschluss, auf gewisse Taten zu verzichten und Gutes zu tun, es ist etwas, wo wir die Hilfe Gottes brauchen zu jeder wahren Vergebung. Und der Aufruf zu vergeben heißt nicht, dass es leicht ist. Und es heißt nicht, dass wir sofort und gedankenlos vergeben müssen, als wäre nichts dahinter. Wenn gegen uns gesündigt wird, kann es sehr betrübend, ja erschütternd sein. Es kann uns entmutigen, es kann uns völlig aus der Bahn werfen, uns völlig verwirren. Und manche Situationen sind natürlich einfacher zu vergeben und andere brauchen mehr Zeit und mehr Ringen im Gebet. Aber in allem brauchen wir den wirksamen und verändernden Beistand Gottes. Um die Schuld eines anderen an uns zu vergeben, brauchen wir den Beistand Gottes. Vergebung ist unnatürlich. Und darum brauchen wir übernatürliche Hilfe von Gott durch seinen Geist. Vergeben bedeutet, Gottes Hilfe zu erfahren. Nun, eine nächste Überschrift. Wann müssen wir vergeben? Zum einen, wenn wir um Vergebung gebeten werden. Das ist sehr, sehr deutlich in der Bibel. Lukas 17, Vers 3 und 4 heißt es, habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigt und 7-mal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Es ist sehr, sehr deutlich. Da, wo jemand auf dich zukommt und sagt, ich bitte dich um Vergebung, da sollen wir ihm vergeben. Wir haben schon gesagt, es ist nicht mit einem Drängen oder einem Forderung desjenigen zu verbinden, der um Vergebung bittet. Du musst jetzt aber und sofort. Manchmal braucht es ein Ringen, bis man diesen Entschluss wahrhaftig festsetzen kann. Aber ja, es ist eine Pflicht von uns Christen zu vergeben. Es ist eine Pflicht. Da, wo wir um Vergebung gebeten werden, da haben wir nicht das Recht zu sagen, ich kann dir nicht vergeben, ich will dir nicht vergeben. Wir werden noch darauf eingehen, warum das wichtig ist. Aber wie ist es, wenn jemand nicht um Vergebung bittet? Wie ist es, wenn jemand keine Reue zeigt? Oder man das Gefühl hat, ach irgendwie, der meint es, glaube ich, gar nicht so richtig ernst. Müssen wir dann vergeben? Sind wir aufgefordert zu vergeben demjenigen, der nicht um Vergebung bittet? Nun, es gibt durchaus einige Christen, ich habe schon mit einem gesprochen, der sagte, nein, ich muss nur dann vergeben, wenn ich um Vergebung gebeten werde. Und so vergibt Gott mir ja auch. Ich muss erst um Vergebung bitten und dann wird mir vergeben. Und ich soll so vergeben, so wie Gott uns vergeben hat. Also habe ich keinen Grund, ihm zu vergeben, diesem Bruder, der an mir gesündigt hat, weil er seine Sünde nicht einsieht und weil er nie zu mir gekommen ist. Und deswegen haben wir keinen Kontakt mehr und deswegen haben wir diesen Bruch in unserer Beziehung. Und die Herzen werden immer kälter und immer verhärteter und immer verbitterter und immer liebloser. Und sie pochen darauf, aber ich muss nicht vergeben, weil er mich nicht um Vergebung gebeten hat. Und ihr könnt euch vorstellen, es gibt Situationen, da ist nicht ganz so einfach zu klären, wer nun Schuld hat. Nun, wir haben nicht ganz so deutliche Hinweise wie jetzt hier in Lukas 17, aber wir haben einige Vorbilder. In Lukas 23, Vers 34 hängt Jesus am Kreuz. Und was spricht er? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und hört einmal, sie wissen nicht, was sie tun, sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. Das klingt nicht nach Buße. Das klingt nicht nach Reue. Jesus hat ihnen vergeben, obwohl da es keinen Ansatz gab dafür. Stephanus. Erinnert ihr euch an Stephanus? Apostelgeschichte 7, Vers 60. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme. Wisst ihr, warum er sich niedergekniet hat? Er wurde gesteinigt. Er wurde zu Tode gesteinigt von einem wütenden Mob, der das Evangelium nicht hören wollte. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Lehrt uns das etwas? Paulus, er sagt in 1. Korinther 4, Vers 12 und 13, wir mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Hier gibt es Prinzipien, die wir sehen als Vorbilder, aber auch durchaus eine biblische Lehre. In Markus 11, Vers 25, da sagt Jesus, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Hört euch was auf. Hier fehlt irgendein Kommentar zu dem, wenn jemand sich bei euch um Vergebung bittet. Es heißt hier einfach, vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt. Und auch das was wir anfangs gelesen haben, Kolosser 3, Vers 12. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Es ist durchaus weiter gefasst in der Bibel, als bloß sich auf diese ein paar Stellen zu beziehen, wo es heißt, dass wir vergeben sollen, wenn jemand es bereut und um Vergebung bittet. Und auch die Tatsache, dass man sagt, wie auch der Herr euch vergeben hat. Nun, möglicherweise lässt sich das aufrechterhalten, zu sagen, auch Gott stellt eine Bedingung des Gebets um Vergebung, um zu vergeben. Es lässt sich möglicherweise aufrechterhalten in einem arminianischen System, in einer arminianischen Denkweise der Heilslehre, aber nicht als Reformierte. Nicht, wenn wir an die Lehren der Gnade glauben. Denn wann fand unsere Vergebung statt? Nun, in gewisser Weise am Kreuz von Golgatha. Er ist uns zuvorgekommen. Und ja, wie kam es dazu, dass wir um Vergebung gebeten haben an diesem einen Tag? Wie kam es dazu, dass wir unsere Sünde erkannt haben? War das unsere eigene Kraft? Niemand ist es, der Gott sucht. Auch nicht einer. Nun, die Vergebung, wie der Herr uns vergeben hat. Er ist uns zuvor gekommen. Er hat den Prozess der Versöhnung begonnen, nicht wir. Er hat uns vergeben. Und Christus hat sein Leben gegeben, als wir noch Feinde waren. Allerdings kann man sagen, ich werde nicht lesen, 1. Petrus 2, Vers 19 bis 23, ist auch noch ein Beispiel dafür, für dieses Prinzip, dass wir umso mehr, auch da, wo uns Unrecht getan wird, wir lieber diese Leiden ertragen sollen. Und das ist Gnade Gottes bei uns, wenn wir so handeln können und dem Vorbild Christi nachfolgen können. Das ist ein Stück weit auch, was es heißt, die andere Wange hinzuhalten. Ja, dass man sagt, nein, ich vergebe dir. Allerdings ist es nicht immer weise und auch nicht notwendig, Vergebung auszudrücken. Es ist notwendig zu vergeben, aber es ist nicht immer notwendig und nicht immer weise, die Vergebung auch zu kommunizieren, dem Gegenüber, der keine Reue zeigt, der keine Erkenntnis seiner Schuld aufweist oder irgendetwas dergleichen, ihm hinzugehen und zu sagen, übrigens, ich habe dir vergeben. Manchmal kann es gut sein, kann es auch dienlich sein, aber nicht immer. Das heißt, auch da, wo wir gefordert sind zu vergeben, sind wir nicht immer auch gefordert, einem jeden, der an uns schuldig geworden sind, auch zu sagen, dass wir ihm vergeben haben. Aber für uns zu sehen, ja, wir legen unseren bösen Willen ab und wir übergeben die Sache Gott und wir suchen danach, ihm Gutes zu tun. Und wir bitten um Gottes Beistand, von Herzen zu vergeben, auch da, wo wir nicht um Vergebung gebeten werden. Warum sollen wir vergeben? Das ist die nächste Frage, die wir uns stellen. Warum sollen wir denn vergeben? Nun, zum einen, es ist ein Gebot Gottes. Und das machen wir uns vielleicht viel zu wenig deutlich. Es ist ein Gebot Gottes. Wenn die Apostel hier schreiben, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat, dann ist das kein Ratschlag. Dann ist das nicht auch übrigens, ich glaube, ihr kämmt ein bisschen besser zurecht, wenn ihr, wollt ihr nicht mal probieren, wollt ihr nicht mal ausprobieren, wollt ihr nicht mal versuchen. Nein, es ist ein Gebot Gottes. Paulus, er schreibt hier unter der Inspiration des Geistes. Es hat die Autorität Gottes. Vergebt einander. Vergebt einander, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Es ist ein Gebot Gottes. Und Gefühle und Schmerzen, sie dürfen keine bleibende Entschuldigung sein, zu sagen, ich kann nicht vergeben. Der zweite Grund ist, weil Gott uns vergeben hat. Das heißt, wir sollen ein Zeugnis der Ähnlichkeit geben. So wie Gott uns in Christus vergeben hat, so sollen wir nun auch vergeben als Zeugnis dafür, dass Gottes Gnade in uns wirksam ist. Hier ist etwas passiert. Hier ist wirklich etwas geschehen. Ich habe meine große Schuld erkannt und sie wurde mir abgetragen. Und jetzt habe ich die Fähigkeit, eine göttliche Fähigkeit, gottgegebene Fähigkeit, auch das Unrecht zu vergeben, das mir angetan wurde. Ja, es ist diese Begründung, so wie auch Gott oder weil Gott euch vergeben hat. Es soll uns darauf zurückführen, jeder Christ, der dem vergeben wurde, in dem ist Gott wirksam mit seinem Geist. Und er befähigt zur Vergebung. Wir haben diese Kraft empfangen zu vergeben, weil uns vergeben wurde und seine Vergebung in uns wirksam ist. Und deswegen ist es eine Art Vergewisserung. Ja, Jesus drückt es sehr, sehr scharf aus und sagt, also wenn ihr nicht bereit seid zu vergeben, dann wird auch Gott euch nicht vergeben. Das bedeutet nicht, dass plötzlich nicht mehr sola gratia herrscht, sondern wir es uns verdienen müssten. Nein, aber es bedeutet, da wo keine Vergebungsbereitschaft in unserem Herzen ist, haben wir keinen Grund zu glauben, dass Gott uns vergeben hat. Und außerdem ist es eine Ermutigung, um Vergebung zu bitten. Weil Gott uns vergeben hat, deswegen heißt es hier in dem, im Vater unser, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Ich kann beten, ich vergebe denen, die an mir schuldig geworden sind, weil ich weiß, Gott hat mir vergeben und das gibt mir die Freimut und die Gewissheit und die Ermutigung, erneut um Vergebung zu beten. Weil ich weiß, hier ist etwas wirksam in meinem Leben, das nicht von mir kommt, nicht aus meinem Herzen kommt, sondern weil Gott schon bereits eine Gnade geschenkt hat, bin ich umso mehr befreit und zuversichtlich, um Gnade zu bitten. Ein dritter Grund, warum wir vergeben sollen, ist, es ist eine Ehre. Oder Petrus schreibt, es ist Gnade von Gott. In Sprüche 19, Vers 11 heißt es, die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig. Das heißt, die Erkenntnis seiner eigenen Schuld macht ihn geduldig, macht ihn langmütig. Die Einsicht eines Menschen macht ihn langmütig und sein Ruhm ist es, an der Übertretung vorüberzuziehen. Es ist eine ehrenvolle Sache. Nun, in dieser Welt wird es getan wie eine Schwachheit, wie etwas, was nur die tun, die sich nicht trauen, dem zu widerstehen. Die Bibel sagt, es ist ein Ruhm, es ist eine Ehre, es ist eine Gnade, es ist etwas Kostbares. Es ist ein Sieg, ein Gewinn, es ist herrlich. Und es schützt vor Sünde. Vergebung schützt vor Sünde. Das ist der vierte Grund. Es schützt vor Sünde. 2. Korinther 2, Vers 10 und 11. Hier heißt es, hier schreibt Paulus, gab es da einen Vorfall in der Gemeinde Korinth, der ziemlich heftig war. Wenn ihr aber etwas vergebt, dem vergebe auch ich, denn auch ich habe, was ich vergeben habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, um euretwillen vergeben vor dem Angesicht Christi. Okay, also er schreibt einfach deutlich die Situation. Ihr habt vergeben, ich von meiner Seite habe auch völlig vergeben. Und jetzt hört einmal zu, Vers 11. Damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Wisst ihr, was Paulus hier ausdrückt? Da, wo wir nicht bereit sind zu vergeben, da setzt der Teufel mit seiner List an uns. Oh, da wird der Teufel umso mehr anfangen, seine Fallen zu stellen. Da findet Satan Raum in uns, in Bitterkeit und Hass und Rachgedanken und all dem wirksam zu werden. Ich habe um euretwillen vor dem Angesicht Christi vergeben, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Damit der Satan diese Situation nicht gebraucht, um diese Gemeinde zu zerstören. Um Brüder zu entzweien. Um Schaden anzurichten, um einem Spott herzustellen vor der Bevölkerung. Oh, die Gedanken Satans sind uns nicht unbekannt. Vergebung ist eine Waffe gegen Sünde, eine Waffe gegen den Teufel. Und ja, wir haben schon genannt, es ist ein Bollwerk, ein Stoppschild gegen Bitterkeit und gegen Hass und gegen Rachgelüste und all diese Dinge, auch gegen Selbstmitleid und einem falschen Stolz. Vergebung ist Teil der Heiligung, Teil im Kampf gegen Sünde. Und ja, warum sollen wir vergeben? Wir haben gute Vorbilder. Ich habe schon genannt, Jesus und Stephanus und Paulus. Oder erinnert ihr euch an Josef im Alten Testament? Was seine Brüder ihm angetan haben? Und mit was für einer Kraft er vergeben konnte, nachdem er sich ein bisschen Zeit gelassen hat und erkannt hat, wie es alles zum Lob und zum Ruhm Gottes dient. Aber er so völlig vergeben konnte, nicht nur zum Schein, bis der Vater gestorben ist, nein, er hat völlig vergeben. Aber wir haben große Vorbilder in der Bibel der Vergebung und auch in der Kirchengeschichte. Und es soll uns ermutigen, diese Zeugen und diese Kraft, die sie aufgebracht haben, zu vergeben, ihnen nachzuahmen. Und ein weiterer Grund, es ist ein Aufruf zur Buße. Vergebung ist ein Aufruf zur Buße. Es ist nicht ganz klar, was gemeint ist, wenn es hier in Römer 12, wie wir gelesen haben, wenn es hier heißt, denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Aber die meisten Ausleger sind sich doch einig, es bedeutet, dass irgendwie diese Person zur Buße geführt wird. Wisst ihr nicht, dass die Güte Gottes euch zur Buße führt? Vergebung, Vergebung kann ein Mittel sein, jemanden, der hartherzig und stur und egoistisch einhergeht, zu erweichen. Und das finden wir in der Kirchengeschichte. Wer schon mal Fox' Book of the Martyrs gelesen hat, der merkt, da gab es Christen, die haben ihren Henkern vergeben. Und plötzlich konnten die Henker sie nicht mehr umbringen. Weil sie plötzlich überwältigt wurden von einer Reue. Ja, wir sollen vergeben. Und es hat viele Gründe. Aber wir wollen noch ein paar besonderen Fragen nachgehen zur Vergebung. Das ist der letzte große Punkt. Besondere Fragen zur Vergebung. Zum einen, wem müssen wir um Vergebung bitten? Und die Antwort ist, immer Gott und den Menschen, denen ich Unrecht getan habe. Jede Sünde richtet sich gegen Gott. Jede Sünde. Ja, wenn David schreibt, gegen dich allein habe ich gesündigt, so will er das ausdrücken. Die Sünde ist vorrangig eine Sünde gegen Gott, gegen seine Wahrheit, gegen sein Gebot. Und deswegen sind wir verpflichtet, immer zu beten, vergib uns unsere Schuld. Gott, vergib uns unsere Schuld. Aber da, wo ich Unrecht getan habe an einem Nächsten, bin ich auch gefordert, ihn um Vergebung zu bitten. Der, dem ich Unrecht getan habe, der Schaden erlitten hat. Wann muss ich um Vergebung bitten? Nun, generell immer dann, wenn ich jemanden gekränkt oder geschädigt habe, wenn ich jemanden ein Unrecht getan habe. Das heißt, die Bitte um Vergebung sollte mit einem Bekenntnis einer Schuld einhergehen. Ich habe dir das getan. Bitte vergib mir meine Schuld. Aber wie ist das, wenn ich nur in Gedanken gesündigt habe? Da ist ein Mann und der schaut eine Frau an mit lüsternen Gedanken und sie weiß nichts davon und merkt nichts davon. Muss er sie um Vergebung bitten? Soll er auf sie zugehen und sagen, oh, ich habe dich gesehen und ich hatte unreine Gedanken? Nein, das kann sogar zur Sünde führen, zu noch größerer Sünde. Wir müssen schauen, wann es angemessen ist, um Sünde zu bitten. Und nicht jede Sünde, die nur in unseren Gedanken ist, muss ausgesprochen werden vor den Menschen, sollte ausgesprochen werden vor Gott. Diese Sünde sollte bekannt werden vor Gott. Aber Gerade da, wo eine Sünde konkret geworden ist zum Schaden einer Person, da sollten wir auch diese Person um Vergebung bitten. Es kam mal jemand auf mich zu und er sagte, Nathanael, ich bitte dich um Vergebung. Ich denke einfach schlecht über dich. Ich so, okay, ja, warum denn? Was habe ich denn getan? Ja, ich kann es nicht definieren. Ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß, eigentlich hast du nichts getan, aber immer wenn ich dich sehe, denke ich schlecht über dich. Ich dachte, okay, es tut mir leid, ich vergebe dir gerne, aber es war überhaupt keine Hilfe. Wozu hat es geführt? Es hat zu noch mehr Misstrauen geführt. Und jedes Mal, wenn ich ihn angesehen habe und er guckt nur ein bisschen schief, habe ich gedacht, oh, was denkt er jetzt wieder über mich? Ja? Nicht jedes Mal, wenn man irgendwie etwas in Gedanken hat, muss es bekannt werden vor den Menschen. Manchmal wird dadurch die Schwierigkeit nur noch größer. Aber da, wo ich jemanden bestohlen habe, wo ich jemandem Unrecht getan habe, wo ich eine Lüge verbreitet habe über jemanden, ist es notwendig, dass wir ihn auch um Vergebung bitten. Und das bedeutet aber auch nicht, dass man nie um Vergebung bitten muss, wenn das Opfer nicht von der Sünde mitbekommen hat. Ja, ein Ehemann, er betreibt Ehebruch und seine Frau weiß nichts davon. Das bedeutet nicht, dass er es nicht bekennen muss. Denn einmal ist es tatsächlich ein realer Schaden. Hier ist Ehebruch begangen worden, der in der Tat vollzogen wurde. Und hier war schon eine andere Person beteiligt, die davon weiß und die es weitergeben kann. Und hier ist schon eine Verbindung ein Stück weit verletzt und gebrochen. Und wie groß wäre der Schaden, wenn die Frau es dann irgendwann über einen ganz anderen Weg miterfährt? Ja, das bedeutet nicht, dass man, wenn das Opfer nichts davon weiß, ich lästere über jemanden und die bekommt es noch nicht mit, hat nicht herausgefunden, von wem es kam, also muss ich es nicht sagen. Nee, immer da, wo wirklich ein Schaden entstanden ist, bin ich verpflichtet auch, um Vergebung zu bitten. Muss ich bei wiederholten Sünden vergeben? Die Bibel ist ganz klar. Matthäus 18, Vers 21 und 22, dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal, 7-mal. Ja, auch wiederholte Sünden sind zu vergeben. Das bedeutet natürlich nicht, dass man fahrlässig und naiv sich immer wieder etwas aussetzen muss und auch nicht teilhaben muss an einem Spiel. Es geht nicht nur einfach nur um Formulierungen und jemand macht sich lustig, will sich einen Spaß machen. Ha, das ist ein Christ, den kann ich in die Nase boxen und einfach sagen, ich bitte vergib mir und dann muss er mir vergeben und dann mache ich das 7-mal und oder 7-mal, 70-mal. Hier, darum geht's nicht. Aber immer da, wo wir um Vergebung gebeten werden, da sind wir verpflichtet zu sagen, ja, was von meiner Seite aus will ich nicht, dass diese Beziehung blockiert wird. Ich bin bereit, Sünden zu vergeben, denn ich hatte so viel mehr Sünden und so viel geistlichere Sünden, die Gott mir vergeben hat. Und Gott wiederholt seine Sündenvergebung auch. Wir dürfen täglich sprechen, vergib uns unsere Schuld. Und es ist immer gültig. Bedeutet meine Vergebung, dass Gott nicht mehr straft? Vielleicht auch das eine Frage. Wenn ich jemanden vergebe, heißt das, diese Sünde ist plötzlich gar nicht mehr, kommt gar nicht mehr vor das Gericht Gottes? Nicht unbedingt. Wir haben schon gesagt, die Sündenvergebung im absoluten Sinne ist allein Gottes Sache. Das können wir Menschen nicht. Und Vergebung hat verschiedene Aspekte und Schwerpunkte, auch da, wo wir als Menschen anderen Menschen vergeben. Wenn wir Menschen vergeben, geht es hauptsächlich um das Verhältnis zwischen ihnen und mir. Vergebung ist ein Weg, gütig mit dem anderen umzugehen und Sünden zu bedecken und somit auch manche Sünden von mir selbst oder einer gegenseitigen Steigerung von Sünde zu vermeiden. Hier ein Kampf gegen Sünde und dergleichen. Aber es bedeutet, so gut wie möglich das Böse mit Gutem zu überwinden. Aber es nicht jedes Mal, wenn ich jemanden vergebe, der mir Unrecht getan hat, heißt das, das kommt nicht mehr vor das himmlische Gericht, ist ausgelöscht aus dem Buch, welches Gott aufschlagen wird mit der Sündenchronik. Nicht unbedingt, aber es kann ein Teil davon sein. von Vergebungsbereitschaft, dass ich weiß, die Schuld, die ich ihm vergeben habe und der ich nicht länger nachgehe, ich wünsche mir, dass sie auch vor Gottes Gericht nicht gilt. Und gleichzeitig kann es aber auch ein Teil davon sein, dass ich erst fähig werde zu vergeben, weil ich weiß, ich muss dem nicht länger nachgehen, Gott wird dem nachgehen. Gebt Raum dem Zorn Gottes. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Ja? Das spricht nicht gegen Vergebung. Manchmal ist es auch ein Aspekt von Vergebung zu wissen, ich übergebe das Gott und ich räche mich nicht selbst. Aber vor Gottes Gericht wird es kommen. Aber meine Beziehung und mein Herz muss es nicht mehr vergiften. Doch wir sehen hier bei Jesus oder auch bei Stephanus diese bewusste Bitte, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und hier geht es um mehr. Hier geht es nicht bloß um das menschliche Verhältnis, sondern diese Bitte, Gott, lass diese Sünde auch im himmlischen Gericht nicht zur Anklage mitdienen. Aber wenn sie vor Gericht kommen, gibt es noch genügend andere Dinge, für die sie bestraft werden. Aber hier, so scheint es, dass Jesus und auch Stephanus sagen, okay, das, was sie mir angetan haben, Gott, wenn möglich, rechne es ihnen nicht zu. Lass es sie nicht noch weiter zu Sündenlast dienen. Und letzter Punkt. Ist eine Wiedergutmachung angemessen? Ich bitte um Vergebung. Wie ist es eigentlich mit Wiedergutmachung? Nun, Wiedergutmachung ist angemessen, besonders da, wo der Schaden berechenbar ist oder wo man ihn in einer gewissen Weise erstatten kann. Ich habe gestohlen, jetzt kann ich zurückgeben. Es geht um, ich habe einen Schaden verursacht, ich habe dein Auto demoliert, ich kann diesen Schaden bezahlen. Ja? Wenn ich sage, ach ja, übrigens, ich habe dein Auto zu Schrott gefahren, bitte vergib mir, okay, ich vergebe dir, okay, dann kümmerst du dich jetzt ja um die Sache. Ja? Das mit der Bitte um Vergebung sollte auch immer der Wunsch nach Besserung sein. Mit jeder Reue der Wunsch, etwas wieder gut zu machen. Und somit ist es auch ein Zeichen. Wenn ich jemanden, den Lügen verbreitet habe über jemanden, den Ruf geschädigt habe, heimlich Dinge verbreitet habe, Zweifel gesät habe, damit jemand in den Augen anderer niedrig gestellt wird. Da ist es dann meine Aufgabe zu sagen, nee, ich will das richtigstellen. Und wenn ich auch nicht vielleicht alles wieder einsammeln kann, was ich verbreitet habe, aber ich stelle mich hin und öffentlich in Möglichkeit überall da, wo die Lästerung oder die Zweifel gesät wurden, da will ich nun auch das wieder herstellen und sagen, ich habe gesündigt, ich habe hier falsche Behauptungen aufgestellt und es richtigstellen. Zachäus in Lukas 19, Vers 8, da heißt es, er stand auf und sprach mit dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Zachäus, er wollte gerne erstatten und wieder gut machen. Es ist eine Frucht der Buße. Aber es bedeutet nicht, dass dadurch die Vergebung verdient oder erarbeitet wird. Und auch das ist eine falsche Form in der römischen Kirche, dass man durch irgendwelche Werke sich die Vergebung zu erarbeiten hat. Aber hier, es gibt eine Frucht der Buße. Die sollen ein Zeugnis sein der Ernsthaftigkeit. Und es ist nicht eine Bedingung zur Vergebung und es darf auch nicht als Bedingung zur Vergebung gefordert werden. Ich werde dir erst vergeben, wenn du das und das getan hast. Aber eventuell eine notwendige Folge der Sünde. Ich vergebe dir, aber du hast dies noch zu tun. Vergebung ist nicht an Bedingungen oder Leistung geknüpft, aber so wie der Wunsch zur Wiedergutmachung die aufrichtige Haltung des Täters bezeugt, so bezeugt auch die Vergebungsbereitschaft des Opfers, dass es Christi Vergebung kennt. Vergebt einander, so wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Möge Gott uns dazu Gnade geben. Amen. Fragen? Ja, Robert. Ja, 1. Petrus 4, Vers 8. Hier heißt es, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Genau. Auch hier ein Hinweis auf die Sprüche. Aber genau, Vergebung bedeutet, hier wird mit Liebe Sünde bedeckt. Nicht Sünde gut geredet, aber es wird damit umgegangen, so wie es der Liebe entspricht. Ja.
Im praktischen Miteinander heißt es wahrscheinlich auch, naja, da ist mir jemand irgendwie diese Mal 10 getreten und ich muss nicht immer gleich alles
ja.
groß hochkochen, sondern er fragt es einfach mal.
Sehr richtig. Ja, das ist, also Robert hat gerade gesagt, für die, die unten mitverfolgen, es bedeutet auch, dass man ein Stück weit an manchen Sünden vorübergehen kann, die bedecken kann, einfach sagen kann, okay, ja, das war jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen falsch gelaufen, vielleicht auch ein bisschen verletzend, aber ich mache da jetzt keine noch größere Sache draus, sondern ich bedecke das mit Liebe. Und das ist ja das, was auch in den Sprüchen hier heißt, ja, dass es ein Ruhm ist, wenn jemand an Sünde vorübergehen kann. Ja, ganz genau. Und das ist so wichtig im Zwischenmenschlichen, auch in Gemeinde. Eine generelle Vergebungsbereitschaft bedeutet, ich muss es erst gar nicht zur Eskalation kommen lassen, sondern versuche schon, sobald sich nur etwas zeigt an, oh, das könnte falsch verstanden werden, das könnte verletzend sein, oh, wie hat sie das gemeint, schon gleich mit einer vergebenen Gesinnung heranzugehen und sagen, okay, ich möchte es bedecken, ich muss es vielleicht noch nicht mal ansprechen und ertrage es, auch wenn da Schmerz oder ein bisschen Demütigung mit einhergeht, zu sagen, nee, ich beschließe, das zu ertragen, um dort nicht eine ganze Folge von hochgeschaukelten Emotionen und noch mehr Sünden zu riskieren. Ja. Gibt es noch eine Frage oder Anmerkung? Ja, Erik.
Ja. Soll man das jetzt immer machen, weil mein Sünde ist immer noch böse und immer schlecht, aber wenn man das jetzt bei Jungs sagt, oder eigentlich immer, soll man das damit umgehen?
Also Erik fragt, wie sollen wir tatsächlich, wenn wir uns an jemanden versündigt haben, wie sollen wir mit dieser Situation umgehen? Reicht es einfach zu sagen, es tut mir leid oder soll man sagen, vergib mir oder ist es nur die Bitte um Vergebung? Wie ist die richtige Art und Weise, damit umzugehen? Im Endeffekt, ich würde sagen, es kommt auf das Herz und nicht auf die Formulierung allein an. Ja? Aber wenn ich sage, es tut mir leid, kann es bedeuten, dass keine Sündenerkenntnis damit einhergeht. Sondern sagen, es tut mir halt nur leid, dass es so angekommen ist bei dir, aber eigentlich war es gar nicht so gemeint, aber ja, die ganze Situation, es tut mir leid, dass es so gelaufen ist, aber keine Sündenerkenntnis. Vergib mir, so heißt es ja hier, wenn er 7-mal an dir sündigt und 7-mal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue, so sollst du ihm vergeben. Hier heißt es in Lukas 17, ja, es reicht schon, wenn jemand sagt, ich bereue das, ja, und er kehrt zu dir um. Wenn vergib mir verstanden wird als eine Aufforderung, okay, die Situation ist nun so, wie sie ist, vergib mir, ja, Ausrufezeichen, dann ist es auch eine falsche Gesinnung. Wichtig ist, dass es darum geht, ich erkenne meine Schuld, ob es nun böse gemeint war oder nicht, aber ich erkenne das, was gelaufen ist, als eine Schuld von meiner Seite. Und ich bitte, verzeih mir, bitte vergib mir diese Schuld. Ja? Das sollte gemeint sein und so sollte es ankommen. Es bedeutet, es ist immer eine Gefahr, dass etwas zu einer bloßen Phrase wird. Ja?
Das heißt, es muss ernst gemeint sein. Und wenn man dann noch ein paar Nebensätze gebraucht, um zu erklären, wie man es meint, ist es vielleicht ganz, ganz sinnvoll. Es ist aber nicht eine Formulierung sozusagen, die allein gültig ist. Und wenn man die nicht gesagt hat und die nicht genau so gesagt hat, dann ist es nicht richtig. Aber wichtig ist die Herzenshaltung und dass man es so kommuniziert, dass es verstanden wird und man nicht versucht, schon selber etwas abzudecken. Ja, und das geschieht sehr, sehr oft. Ja? Also man sagt einfach so, dann klingt es irgendwie fromm und es klingt nach Reue, aber eigentlich ist es gar nicht als Reue gemeint, sondern nur so, ja, die ganze Situation ist halt blöd gelaufen, ich habe Mitleid mit dir, es tut mir leid. Ja? Das ist etwas, was hier nicht gemeint ist, sondern um Vergebung zu bitten, um Verzeihung zu bitten, beinhaltet Erkenntnis von Schuld. Ja. Eine zweite Frage, ja? Sehr gute Frage. Ja. 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 Also die Frage ist, wie gehen wir als Eltern um in der Erziehung mit den Kindern, wo auch Situationen entstehen, wo gegen uns gesündigt wird oder wo gegen die Eltern gesündigt wird, wie müssen wir da reagieren? Führt es dazu, dass die Kinder gar nicht verstehen, dass es um Sünde geht, aber wann muss man Sünden mit Liebe bedecken? In diesem Punkt würde ich sagen, es ist sehr, sehr wichtig zu unterscheiden zwischen Beziehung und der Sache, ja, das heißt, Vergebung findet statt auf der Beziehungsebene, aber wie wir gehört haben, Sünde hat durchaus Konsequenzen und auch wenn wir vergeben, heißt es nicht, dass die Konsequenzen aufgehoben werden. Das heißt, man kann trotzdem deutlich machen, hier, das, was du getan hast, das war nicht richtig und dafür gibt es eine Strafe, aber es ist sehr, sehr wichtig, in der Erziehung von Kindern auch deutlich zu machen, die Fehler, die du machst, sie zerstören nicht unsere Beziehung. Und gerade da ist ja Vergebung durchaus wichtig und Eltern vielleicht umso mehr gefordert, vieles mit Liebe zu bedecken. Ja, wenn die Kinder anfangen, da irgendwie unbesonnen einen daher zu reden oder einen zu beleidigen oder sowas, zu sehen, okay, wir müssen schauen hier, es gibt Regeln und Regelbruch hat Konsequenzen, aber auch deutlich zu machen, wenn wir die ganze Zeit nur davon sprechen, wie sehr uns das kränkt und wie traurig uns das macht und wie dass wir nicht mehr vertrauen können und so weiter, wenn diese ganzen Sachen, auch diese Sünden auf diese persönliche Ebene gezogen werden zwischen Eltern und Kindern, dann kann es viel mehr zerstören, als wir meinen. Das heißt, hier die persönliche Ebene und die Sachebene sozusagen von der eigenen Tat ein Stück weit zu unterscheiden. Dafür brauchen wir als Eltern Vergebungsbereitschaft. Ja? Nicht jede Kränkung unserer Kinder sofort uns zu Herzen zu nehmen und dann aber auch deutlich zu machen, okay, da wo etwas vorgefallen ist und die Kinder merken das, zu sagen, hier, ich vergebe dir gerne, aber es gibt einfach gewisse Folgen, gewisse Konsequenzen zur Hilfe auch bei der Erziehung, zum Verständnis, dass diese Fehler sündig sind. Ja. Okay, lasst uns noch einmal mit Gebet schließen.